NDR Info. Echo des Tages.
Besser ist es. Mehr sage ich dazu nicht, besser ist es.
Das hätte ich nicht erwartet, dass er zurücktritt. Er hat ja doch die Wahl am Ende gewonnen.
Und wenn es nicht anders geht, wenn es dann die Linken und die SPD wären, da haben wir auch nichts verdient. Ich bin der Meinung, die CDU ist die einzige regierungsfähige Partei. Und wenn der dann im Wege steht, dann ist er auch eigentlich kein guter Chef.
Kein guter Chef, sagen hier die Bürger in Weimar. Die Rede ist von Dieter Althaus, bis heute Morgen noch Ministerpräsident von Thüringen. Seine Karriere ist jetzt wohl erst einmal vorbei. Wir berichten und kommentieren. Weitere Themen dieser Sendung. Bewerbung. Barroso will eine zweite Amtszeit. Bedenken. GM will Opel möglicherweise behalten. Und Beerdigung. Michael Jackson wird heute Nacht beigesetzt. Mein Name ist Hermann Krause. Guten Abend. Und wir beginnen in Thüringen.
Also ich biete die Sondierungsverhandlungen für sofort an. Und wir haben keine Bedingungen gesetzt. Ich habe im Brief wörtlich gesagt auf Augenhöhe. Denn das ist ja auch das Prinzip einer großen Koalition.
Gespräche auf Augenhöhe, das war Dieter Althaus am Montag. Er bot diese Gespräche der SPD an, heute Vormittag, drei Tage später aber hat er nun seinen Rücktritt angekündigt. Anscheinend gibt es keinerlei Aussichten auf die von ihm anvisierte Große Koalition. Die SPD wollte ihn weghaben, somit warf er resigniert das Handtuch. Wie aber geht es nun weiter in Thüringen? Rot-Rot oder Schwarz-Rot, genau weiß man das im Moment noch nicht. Die Gespräche hinter den Kulissen gehen weiter und werden wohl noch das ganze Wochenende andauern. Den heutigen Tag fasst Lutz Gerlach zusammen.
Nach dem erdrutschartigen Wahldebakel der Thüringer CDU vom Sonntag hatten viele mit diesem Schritt gerechnet. Heute, nachdem Parteispitze und Fraktion Dieter Althaus bereits wieder demonstrativ den Rücken gestärkt hatten, überraschte die Rücktrittsnachricht selbst die engsten Althaus-Vertrauten in Landesregierung und Partei. Respekt für diesen Schritt zollten ihm die Althaus-Freunde von Bundeskanzlerin Angela Merkel bis hin zur nun wieder wie nach Althaus-Skiunfall amtierenden Thüringer Ministerpräsidentin Birgit Dietzel.
Dieter Althaus hat einen schweren Wahlkampf geführt und das Ergebnis hat uns alle ja bedrückt. Und es war nicht so erfolgreich, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber Dieter Althaus hat auch in der Fraktion noch mal dargestellt, dass es wichtig ist, für dieses Land zu handeln. Wir sind die stärkste Fraktion und dass wir jetzt auch die Sondierungsgespräche führen. Dass wir wollen, dass wir eine schwarz-rote Regierung in Thüringen haben. Und deswegen, es war sicherlich für ihn auch eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Und da sage ich Respekt, Dieter Althaus.
Respekt, dieses Wort kam auch über die Lippen des CDU-Wunschpartners, SPD-Landeschef Christoph Matschi. Er sagte aber auch, Althaus' Rücktritt sei die logische Konsequenz aus dem Wahlergebnis der CDU. Sie war am Sonntag im Vergleich zu 2004 um rund 12 Prozentpunkte abgestürzt und hatte ihr schlechtestes Landtagswahlergebnis seit 1990 eingefahren.
Die Debatte in den letzten Tagen hat gezeigt, dass innerhalb der CDU ein großer Druck da war auf Herrn Althaus, weil viele ihn für dieses Ergebnis verantwortlich gemacht haben. Und das ist, glaube ich, der Grund, weshalb er sich heute so entschieden hat.
Althaus' Entscheidung wertet Matschi aber nicht als Entgegenkommen der CDU für die Sondierungsgespräche. Er will sich weiter alle Optionen offen halten.
Für uns gilt jetzt, wir gehen so wie beschlossen, ergebnisoffen in Sondierungsgespräche, und zwar mit allen Parteien. Und werden am Ende der Sondierungsgespräche dann entscheiden, mit welcher Partei Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Mein Ziel ist eine handlungsfähige Regierung.
Und darüber spricht Matschi morgen wie geplant zunächst mit der Partei Die Linke. Deren Spitzenkandidat Bodo Ramelow nannte heute Althaus' Rücktritt überfällig und warnte die SPD davor, ein Wahlversprechen zu brechen, wenn sie mit der CDU eine Koalition eingeht. Am Samstag wollen die Thüringer Union und die Sozialdemokraten ihre Gemeinsamkeiten für ein mögliches Bündnis ausloten.
Noch gestern hatte die Kanzlerin ihrem Vertrauten Dieter Althaus den Rücken gestärkt, wohl nicht wissend, dass dieser heute seinen Rücktritt bekannt geben wird. Da hat es mit der Kommunikation innerhalb der CDU wohl nicht so richtig geklappt. Kalt erwischt hat es die CDU-CSU-Spitze. Umso genussvoller schlachtet nun die Opposition den Rücktritt aus. Die Reaktion aus Berlin fasst Sabine Henkel zusammen.
Es waren die politischen Gegner, die sich zuerst zu Wort meldeten. Dietmar Bartsch, Bundesgeschäftsführer der Linken, gehört zu ihnen.
Der Rücktritt von Herrn Althaus war überfällig. Der hätte am Sonntag erfolgen müssen.
Sonntag oder erst heute, vier Tage später. Für SPD-Chef Franz Müntefering, der sich abgefangen bei einem Wahlkampfauftritt quasi im Vorbeifahren äußerte, ist das nicht entscheidend.
Ist mir egal, also das war nur seine Entscheidung.
Entschiedener in der Haltung trat der SPD-Kanzlerkandidat vor die Presse. Der CDU einen mitgeben, eine solche Gelegenheit lässt Frank-Walter Steinmeier sich nicht entgehen.
Ich finde, der Rücktritt von Dieter Althaus kommt nicht unerwartet. Das ist die Konsequenz aus den dramatischen Verlusten der Union vom vergangenen Sonntag immerhin zweistellig, fast 12%.
Und während der Kandidat die Verluste genüsslich beziffert, hat sich auch der SPD-Chef seine Worte zurechtgelegt. Der Rücktritt eines CDU-Ministerpräsidenten ist für die SPD eben ein Fall für zwei.
Das ist, glaube ich, eine konsequente Sache. All das hat verloren. Er und die CDU haben in Thüringen bei den Wählerinnen und Wählern eindeutig eingebüßt. Und insofern ist sein Rücktritt logisch.
Logisch findet diesen Schritt offenbar auch die CDU-Chefin. Angela Merkel dankte Althaus zwar zuerst für seine Arbeit, kam dann aber sehr schnell zu den Folgen des Rücktritts, die ihr nur recht sein können.
Ich glaube, dass jetzt mit diesem Schritt der Weg frei ist, für die Sozialdemokraten Gespräche aufzunehmen, ernsthafte mit der CDU. Die Sozialdemokraten sind die drittstärkste Kraft und es gibt jetzt keine Ausreden mehr, in ernsthafte Gespräche einzutreten.
Ein versteckter, aber doch deutlich hörbarer Seitenhieb der CDU-Chefin. Die Sozialdemokraten sind drittstärkste Kraft. Das sitzt. Und so nutzt jeder den Rücktritt eines Ministerpräsidenten zum eigenen Vorteil. Einer aber fand noch nette Worte für den gescheiterten Parteifreund, Roland Koch.
Ich bedauere, dass Dieter Althaus zurückgetreten ist. Es sind die politischen Umstände, die es ihm klug erscheinen ließen, das jetzt zu machen. Das habe ich zu respektieren. Trotzdem sage ich, uns in der Ministerpräsidentenkonferenz wird er fehlen.
Berliner Reaktion zusammengefasst von Sabine Henkel. Manche Beobachter glauben, dass der Rücktritt von Dieter Althaus ein schwerer Schlag für Kanzlerin Merkel ist. Zwei Wahlschlappen musste die CDU hinnehmen, eine in Thüringen, eine andere im Saarland. Und noch steht nicht fest, ob sich in Thüringen eine große Koalition oder eine rot-rote Regierung etablieren will. Bodo Ramelow, der Chef der Linken, der bisher den Posten des Ministerpräsidenten für sich reklamierte, erklärte, er gehe ohne Vorbedingungen in die Gespräche. Die Karten, sie werden jedenfalls neu gemischt. Dazu ein Kommentar von Gerd Schinkel.
Überraschen konnte der CDU-Politiker mit seinem Befreiungsschlag niemanden. Es war eher eine absehbare Notbremse. Als Regierungschef haben wollte den geschlagenen Ministerpräsidenten am Ende keiner mehr. Auch nicht in der eigenen Partei, selbst wenn dort die Lippenbekenntnisse zunächst noch vollmundig klangen. Doch der falsche Zungenschlag war kaum zu überhören. Die Zeit des Merkel-Vertrauten in der Provinz war abgelaufen. Das aber nicht erst seit dem Wahlabend, sondern schon seit Jahresbeginn. Sein tragischer Skiunfall, bei dem eine Frau ums Leben gekommen war, hatte ihm im Grunde schon damals jeden Entscheidungsspielraum genommen. Seine Rückkehr in die Politik nach monatelangem Hinhalten zeigte die Unfähigkeit des CDU-Politikers, die Folgen des Geschehens am Neujahrstag in ihrer ganzen Konsequenz zu erfassen. Er hat es nicht wahrhaben wollen, genauso wenig wie seine Parteifreunde, die sich mit welcher Hoffnung auch immer weiter an ihn geklammert haben, als ob sich niemand sonst gefunden hätte, der ihn ersetzen konnte. Nun hat das Gewürge ein Ende, zumindest soweit es in Thüringen mit dem Namen Althaus verbunden ist. Doch in der dortigen Landespolitik gibt es in verschiedenen Parteien noch manch andere, die für ein endloses Gezerre um die Macht gut sind. Als Nachfolger von Althaus sahen und sehen sich so einige, aber vor der Bundestagswahl wird sich der Nebel von Erfurt kaum verziehen. Wer die Karten jetzt nochmal für neu gemischt und verteilt hält, der irrt. Denn das hat der Wähler am vergangenen Sonntag getan. Nun muss sich zeigen, was die Spitzenkräfte der Parteien daraus machen und wie lang die Leinen aus Berlin sind, an denen sie laufen dürfen. Wer dabei die Bundestagswahl im Blick hat, muss auch auf die Nachwahlentwicklung im Saarland schauen und jede Hinwendung und Neigung zu Bündnissen in dieser oder jener Konstellation hat Konsequenzen. Ob es an der Saar Rot-Rot-Grün oder Schwarz-Gelb-Grün geben wird, erfahren wir sicher erst nach der Bundestagswahl. Und wie der gordische Knoten in Erfurt zerschlagen wird, ob von einer großen Koalition oder auch Rot-Rot-Grün, wie auch immer geführt, hängt genauso an den Eitelkeiten der bisherigen Spitzenpolitiker in der Opposition. Abgesehen davon wären die entscheidenden Mehrheitsbeschaffer, nämlich SPD in Thüringen und Grüne im Saarland, schlecht beraten, ließen sie sich vor dem 27. September in die Karten sehen. Denn bis dahin steigen ihre Aktien. Und ob auch Althaus dann vielleicht in Berlin noch was werden kann? Eine Notwendigkeit dafür gibt es nicht.
Ein Kommentar von Gerd Schinkel war das. Die Frage ist auch, welche Auswirkungen haben die Wahlergebnisse vom Sonntag auf die Popularität der Spitzenkandidaten und die Beliebtheit der Parteien? Der Deutschlandtrend, vorgestellt von Jörg Schönenborn.
Zum ersten Mal seit Wochen ist es SPD-Kanzlerkandidat Steinmeier gelungen, den Rückstand gegenüber Kanzlerin Merkel zu verringern. Wenn man den Regierungschef direkt wählen könnte, würden sich diese Woche nur noch 57% für Merkel entscheiden, 28% für Steinmeier. Der Abstand verringert sich um 10 Punkte. Eine solche Trendwende ist in der Sonntagsfrage allerdings nicht zu beobachten. Da bleibt die Union unverändert bei 35%, die SPD verharrt bei 23%. Auch die Grünen bleiben stabil bei 13, die Linke legt einen Punkt zu auf 11%. Die FDP verliert zwar als einzige Partei einen Punkt gegenüber der Vorwoche, sie liegt nun bei 14%, aber es gibt weiterhin eine rechnerische Mehrheit für ein schwarz-gelbes Bündnis. Die Wahlergebnisse in Thüringen und im Saarland haben die Debatte um eine rot-rote Koalition auf Bundesebene neu entfacht. Eine Mehrheit von 56% möchte, dass die SPD in dieser Frage bei ihrer Ablehnung bleibt. 39% sind der Ansicht, die SPD solle dies mindestens im Fall des Falles prüfen.
Heute Abend Näheres über den Deutschlandtrend in den Tagesthemen. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info und es ist jetzt 18.41 Uhr. Seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, dass GM sich möglicherweise gar nicht von Opel trennen will, denn gerade die Technologie, die in Europa, besonders in Deutschland existiere, sei für den Fortbestand von GM äußerst wichtig, heißt es. Warum also von der erfolgversprechenden Tochter scheiden, wenn diese zum Erhalt der Familie beitragen kann? Die neuesten Spekulationen in den USA fasst Ralf Siener aus Washington zusammen.
Verwundert treiben sich Amerikas Wirtschaftsmedien über das GM-Opel-Drama die Augen. Plötzlich will General Motors nach Wall Street Journal und Bloomberg-Informationen 1 Milliarde Dollar in Opel investieren und Geld an den Opel-Standorten Großbritannien, Polen und Spanien sammeln, um die Firma im Konzernverbund zu halten. Dabei war der Detroiter Mutterkonzern noch vor 3 Monaten geradezu begierig darauf, sich möglichst schnell und weitgehend von seiner Europatochter zu trennen. Die Partnersuche für Opel sei nur noch eine Frage weniger Wochen, verkündete GM-Boss Fritz Henderson im Mai während einer telefonischen Pressekonferenz. Und der GM-Chef versprach, größtmögliche Rücksicht auf den Partnerwunsch der Bundesregierung zu nehmen. Der zukünftige Partner der GM-Tochter müsse Berlin zusagen. Schließlich subventioniere die Bundesregierung die Heirat mit viel Geld, sprach der General Motors-Boss und fügte hinzu, wir brauchen die Unterstützung der Deutschen. Doch davon ist längst keine Rede mehr. Immer mehr GM-Top-Manager fragen sich, warum sollen wir ausgerechnet unsere hochbegabte Hightech-Tochter Opel verkaufen, deren Insignia-Modell die Plattform für 6 GM-Modelle liefert und ohne die es kein GM-Elektroauto namens Chevy Volt gäbe.
GM is now wondering, do we really have to sell? Times have changed since May.
Die Geschäftsgrundlage hat sich in den letzten Monaten aus GM-Sicht stark verändert, berichten übereinstimmend die US-Medien. Der Konzern hat dank intensiver Obama-Unterstützung in Rekordzeit das Insolvenzverfahren durchlaufen, sich aller Schulden entledigt und 1.600 bereits gekündigte Arbeiter wieder eingestellt, weil er sich rund erneuert und stark fühlt. Im neu zusammengesetzten GM-Verwaltungsrat geben Haudegen wie der 67-jährige Texaner Edward Whitaker den Ton an, der durch eine aggressive Übernahmepolitik bereits den Telefonkonzern AT&T an die Weltspitze boxte. Whitaker hat beste Drähte nach Washington und wenig Sympathie für Magna und dessen russische Partner.
It doesn't want its competitors using its platforms.
Der mächtige GM-Verwaltungsrat wolle auf jeden Fall verhindern, dass die Plattformen zukünftiger Opel-Modelle in die Hände von Mitbewerbern gelangen, heißt es im nationalen Radiosender NPR. Trotz aller ausgefeilten Vertragsentwürfe gäbe es nach wie vor in Detroit die Angst, dass die überlebenswichtige Rüsselsheimer Technik schließlich doch durch Magna in russischen Händen lande.
Which is why GM is being so careful about who ends up owning Opel.
Deshalb sei das 13-köpfige GM-Manager-Kollektiv namens Verwaltungsrat so extrem vorsichtig in Sachen Opel-Verkauf, meldet die NPR-Wirtschaftssendung Marketplace. Außerdem hat das Wort Konkurs für GM den Schrecken verloren, nachdem man das eigene Insolvenzverfahren so schnell durchlaufen hat. Warum also sollen wir dieses Rezept nicht auch auf Opel anwenden, fragen GM-Verwaltungsratsmitglieder wie David Bonderman, der bereits Continental Airlines erfolgreich aus der Pleite flog. Das Mutter-Tochter-Drama GM-Opel geht weiter.
Opel.
Und Opel ist das neue Schlagwort in Amerikas Wirtschaftssendungen.
GM will nicht loslassen. Das Schicksal von Opel bleibt weiterhin ungewiss. Das war aus Washington Ralf Siener. Er ist alles andere als ein Dynamiker oder Ideengeber, José Manuel Barroso, der bisherige EU-Kommissionspräsident. Seine Gegner bezeichnen ihn nicht nur als Langeweiler, sondern als hin und wieder, sondern auch als Bremser. Dennoch bewirbt sich der kleine, untersetzte, stets freundlich lächelnde Barroso wieder um den Chefsessel unter den Kommissaren, quasi als Oberkommissar. Sein Bewerbungsschreiben hat der gebürtige Portugiese alles andere als kurz gehalten. Dazu aus Brüssel Christoph Prössel.
Barrosos Bewerbungsschreiben ist 51 Seiten lang und in das hübsche Blau der Europäischen Union gebunden, mit gelben Sternchen auf dem Deckblatt. Darunter steht politische Leitlinien für die nächste Kommission. Dem Titel fehlt nur noch die spröde Archivnummer anderer Texte der Behörde. Etwas visionärer präsentierte sich da Barroso selbst der Presse.
Je veux travailler pour une Europe qui développe de nouvelles sources de croissance.
Ich möchte für ein Europa arbeiten, das neue Wachstumsfelder erschließt, für ein Wachstum in Umweltbranchen, um eine intelligente Regulierung der Märkte zu erlangen. Wir müssen die Ethik berücksichtigen für Märkte, die den Bürgern nutzen, ihrer Beschäftigung, ihrem Wohlsein. Im Kampf gegen die Wirtschaftskrise müssten die Zinsen in Europa weiter niedrig bleiben, schreibt Barroso in seinem Programm. Es sei zu früh, die Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft und den Finanzsektor zurückzunehmen. Die EU-Staaten hatten milliardenschwere Programme aufgelegt, um die Konjunktur zu stützen. Der Leitzins der Europäischen Zentralbank liegt historisch tief bei 1%. Sozialdemokraten, Liberale und Grüne dürften im Programm aber nicht das finden, was sie suchen. Barrosos Papier bleibt inhaltlich wenig konkret, deutlicher kann er auch nicht werden. Der Portugiese ist der Kandidat der Konservativen, braucht im Parlament aber Stimmen der Sozialdemokraten, der Liberalen oder der Grünen. Verspricht er den einen etwas, vergrätzt er die anderen. Deswegen sein Appell.
Je crois que l'Europe est devant un choix fondamental.
Europa hat die Wahl. Entweder wir arbeiten zusammen und wir erhalten eine weltweite Führungsrolle oder wir finden uns in einer Nebenrolle wieder. Das ist es, was ich sehr klar dem Europäischen Parlament sagen möchte. Wollen wir zusammenarbeiten, die Führungsrolle sichern oder wollen wir uns zu einer Nebenrolle verdammen lassen?
Eine Sorte de Marginalisation.
In der kommenden Woche trifft Barroso die Vertreter der Fraktionen, wenn das frisch gewählte Parlament in Straßburg zusammentrifft. Die Sozialisten erwarten von Barroso verbindliche Zusagen in der Sozialpolitik. Die Europäische Union soll die Entsenderichtlinie so ändern, dass Arbeitgeber an jedem Ort den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit zahlen. Die Liberalen lehnen das ab. Nach den Treffen mit den Fraktionen wollen die Vorsitzenden mit dem Parlamentspräsidenten entscheiden, ob das Parlament am 16. September über Barroso abstimmt.
Bewerbung für Barroso geht weiter und es sieht, wie wir gerade in den Agenturen erfahren, hier auch ganz gut für ihn aus. Christoph Prössel berichtete aus Brüssel. Man erinnere sich, zu Beginn des Jahres schien es so, als stünde die Ärzteschaft vor der Pleite. Es wurde mit Streik und Arbeitsniederlegung gedroht, einige Praxen blieben sogar geschlossen. Mittlerweile steht fest, viele der Ärzte, die sich damals aufregten, kannten das Abrechnungssystem anscheinend nicht. Der Nachschlag ist entsprechend zufriedenstellend ausgefallen. Einige Ärzte allerdings haben sich wohl noch zusätzliche Einnahmequellen gesichert, indem sie ihre Patienten in bestimmte Krankenhäuser überwiesen und dafür kassierten. So zumindest die Verdächtigungen. Darüber aus Berlin, Bettina Altenkamp.
Eine völlig überzogene Debatte. Für den Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Köhler ist die ganze Affäre um bestechliche Ärzte, die gegen Zahlung Patienten in ein bestimmtes Krankenhaus überweisen, letztlich auch der Themenarmut des sogenannten Sommerlochs geschuldet.
Wir haben laut Statistischem Bundesamt 17 Millionen stationäre Krankenhausfälle. Davon können Sie mit Sicherheit ausgehen, werden mindestens 14 Millionen von niedergelassenen Ärzten über eine Einweisung ins Krankenhaus gesteuert. Wenn das jetzt mal ein paar Fälle sind, da frage ich mich wirklich, was passiert da gerade in der Öffentlichkeit?
Da werde nämlich der Eindruck erweckt, es handele sich um ein Massenphänomen zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung. Das sei aber nicht zutreffend. Da werde ein ganzer Berufsstand diskreditiert und letztlich leide unter einer solchen Debatte auch das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Bundesgesundheitsministerin Schmidt hat gefordert, dass Ärztekammern, berufsständische Gerichte und Staatsanwaltschaften schnell für Aufklärung sorgen. Für den Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Köhler sind nun die Krankenkassen am Zug. Sie könnten entsprechende Prüfanträge stellen und in Einzelfällen dem Verdacht nachgehen. Denn fest steht,
Das geht so nicht, das ist nicht zulässig, das unterstützen wir auch nicht. Das ist Zuweisung gegen Entgelt und das ist berufsrechtlich zu ahnden.
Allerdings, so Köhler, gibt es auch durchaus legitime Formen der Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Medizinern und Krankenhäusern. Zum Beispiel Verträge, wonach Patienten nach einer Operation nicht in der Klinik, sondern durch einen niedergelassenen Arzt, vielleicht in Wohnortnähe, weiter versorgt werden. Und so etwas sei schließlich auch vom Gesetzgeber gewollt. Allerdings, wenn kein entsprechender Vertrag vorhanden ist, dann sei eine solche Zusammenarbeit nicht erlaubt und werde geahndet. Für die Vorstandsvorsitzende der Barmer Ersatzkasse, Fischer, verspielen Krankenhäuser und Mediziner mit solchen Praktiken das Vertrauen der Bürger. Dem Gesundheitswesen werde damit ein erheblicher Schaden zugefügt. Und aus ihrer Sicht müssen Ärzte und Kliniken, die in solche Manipulationen verwickelt sind, öffentlich genannt werden. Auch für den Gesundheitsexperten vom Bundesverband der Verbraucherzentralen, Edgeton, steht das Arzt-Patienten-Verhältnis, das Vertrauen im Vordergrund. Sein Rat:
Ich würde jetzt Patienten nicht raten, mit einem Grundmisstrauen dem Arzt gegenüber zu begegnen, denn das Vertrauensverhältnis ist schon wesentlich. Aber ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, bei einem planbaren Eingriff unterschiedliche Informationsquellen in Anspruch zu nehmen.
Sich also vor einer Operation zum Beispiel im Internet zu informieren, ob das empfohlene Krankenhaus für den speziellen Fall auch wirklich empfehlenswert ist. Die Rufe nach schärferen Gesetzen sind für den Staatssekretär im Gesundheitsministerium Schröder eigentlich überflüssig. Regeln und Gesetze seien schließlich klar. Patienten gegen Zahlung in bestimmte Krankenhäuser einzuweisen, ist verboten. Er forderte Ärzte und Kliniken auf, bei einem Anfangsverdacht Anzeige zu erstatten.
Wir sehen im Augenblick nicht, dass jenseits des bestehenden Rechts, Arztrecht, Sozialrecht, Strafrecht, irgendwelche Konsequenzen gezogen werden, weil Menschen sich falsch verhalten. Ich glaube, das geltende Recht gilt für alle. Gilt für Krankenhäuser, gilt für Ärzte und gilt natürlich auch für jeden anderen sonst.
Atomstrom, ja oder nein? Dieses Thema spielt auch im Wahlkampf eine brisante Rolle. Gegner sehen hohe Sicherheitsrisiken, warnen vor Unfällen und natürlich vor dem bisher ungelösten Problem der Endlagerung. Befürworter hingegen sprechen von einer sauberen Technologie und davon, dass Deutschland beim Bau von Kernkraftwerken bisher führend sei. Wie teuer Atomstrom wirklich ist, hat nun Greenpeace versucht herauszufinden. Und über diese Studie berichtet nun aus Berlin Rüdiger Becker.
Franz Josef Strauß begann seine politische Karriere 1955 als Atomminister. Und von ihm ist das Zitat überliefert, Atomstrom sei so billig, dass es sich gar nicht lohne, in den Haushalten noch Zähler zu installieren. Zu ganz anderen Einschätzungen kommt die heute von der Umweltorganisation Greenpeace vorgestellte Studie. Rund 165 Milliarden habe der Staat bislang für die Förderung der Atomenergie ausgegeben. Dazu könnten in den nächsten Jahren noch einmal weit über 90 Milliarden kommen. André Böhling, Energieexperte bei Greenpeace, kritisiert, dass die vier großen Stromkonzerne seit 2002 über 100 Milliarden Gewinn gemacht hätten, sich aber dennoch vom Steuerzahler subventionieren lassen.
Wenn man das umrechnet auf die Kilowattstunde Strom, dann zahlt jeder Bundesbürger zum Strompreis nochmals 4 Cent extra für Ausgaben, die bei der Atomkraft entstehen und die der Steuerzahler zu tragen hat.
In den Subventionsberichten der Bundesregierung seien genaue Zahlen nur sehr schwer zu finden. Die von Greenpeace ermittelten 165 Milliarden umfassen direkte Finanzhilfen wie die Förderung von Forschungsprojekten, aber auch die Kosten für den Betrieb der Atommüllendlager Asse 2 und Morsleben oder die Stilllegung der ostdeutschen Atommeiler. Dazu kommen Steuervergünstigungen, staatliche Bürgschaften und Strompreiserhöhungen durch den Emissionshandel, von denen die Betreiber von Atomkraftwerken besonders profitieren. Atomstrom wäre noch viel teurer, sagt André Böhling, wenn für den Betrieb der Atomreaktoren eine Haftpflichtversicherung vorgeschrieben wäre.
Die Betreiber der Atomkraftwerke haben eine solche Haftpflicht nicht. Und wenn sie eine solche hätten, würden weitere Kosten bis zu 2,70 Euro pro Kilowattstunde Strom entstehen. Und das ist natürlich eine unvorstellbare Summe. Damit wäre Strom unbezahlbar und Atomenergie natürlich weder wettbewerbsfähig noch billig.
Solche Kosten sind allerdings schwer zu ermitteln. Auch die über 90 Milliarden Euro Steuergelder, die noch in Zukunft für Atomstrom ausgegeben werden sollen, sind geschätzt. Darin sind die möglichen Kosten für die Sanierung der maroden Endlager Asse und Morsleben enthalten. Ein Konzept dafür gibt es aber noch nicht. Als erstes verlangt Greenpeace von der Bundesregierung, die tatsächlichen Zahlungen an die Atomindustrie nicht länger zu verschleiern.
Bislang werden in den Subventionsberichten der Bundesregierung gerade einmal staatliche Hilfen im Umfang von 200 Millionen Euro festgeschrieben. Das heißt, auf dem atompolitischen Auge ist der Subventionsbericht der Bundesregierung völlig blind. Wir fordern jetzt natürlich, dass die Betreiber der Atomkraftwerke die Kosten, die dem Staat entstehen, nicht dem Staat überlassen, sondern selber tragen.
Und spätestens 2015, verlangt Greenpeace, sollen alle Atomkraftwerke vom Netz sein. Das sei auch keine Enteignung der Stromkonzerne. Schließlich habe der Steuerzahler den Bau jedes der noch laufenden 17 Atomkraftwerke etwa 10-mal finanziert.
Griechenland ist besonders von der Wirtschaftskrise betroffen. Der bisherige Ministerpräsident Karamanlis musste sich dem Druck der Opposition beugen und vorgezogenen Neuwahlen zustimmen. Gewählt wird in circa einem Monat am 4. Oktober. Kilian Pfeffer berichtet über die innenpolitische Krise der Griechen.
Die vorgezogenen Parlamentswahlen in Griechenland finden am 4. Oktober statt. Das hat Ministerpräsident Karamanlis nach einem Treffen mit Griechenlands Staatschef Papoulias mitgeteilt. Der Wahltermin wird damit um fast 2 Jahre vorgezogen. Dass es Neuwahlen geben würde, hatte Karamanlis schon gestern Abend angekündigt. Als Grund nannte der Regierungschef die internationale Wirtschaftskrise. Für die nötigen Reformen brauche seine Regierung ein, Zitat, frisches Mandat. Karamanlis regiert mit seiner konservativen Partei Neue Demokratie seit 5,5 Jahren in Griechenland. Politische Beobachter glauben, dass sich Karamanlis wegen schlechter Umfragewerte zu diesem Schritt gezwungen sah. Er wolle die absehbare Niederlage auf diese Weise so gering wie möglich halten. Die oppositionelle sozialistische Partei PASOK liegt momentan in Umfragen knapp 6 Prozentpunkte vor den Konservativen. PASOK-Parteichef Papandreou sagte wörtlich, die konservative Partei hat die Wähler 2-mal enttäuscht. Jetzt tritt sie ab. Karamanlis Regierung sei unter den Problemen zusammengebrochen, die sie selbst geschaffen habe.
10 Wochen nach seinem Tod werden die sterblichen Überreste des King of Pop in der kommenden Nacht beigesetzt. Michael Jackson wird auf einem Friedhof bei L.A. seine letzte Ruhe finden, im Kreise der Familie und einiger ausgesuchter, prominenter Freunde. Auch wenn der Friedhof hermetisch abgeriegelt wird, das Ganze ist in den USA natürlich ein Medienereignis. Aus Washington, Sabine Müller.
So you're gonna be running cable. How far?
Es war noch mitten in der Nacht in Los Angeles, als die ersten Fernsehübertragungswagen vor dem Forest Lawn Friedhof ankamen, um sich die besten Plätze vor dem Tor zu sichern. Helfer fingen an, Kabel auszurollen und Kameras aufzustellen. Denn natürlich wollen die amerikanischen Medien möglichst dicht dran sein, auch wenn die Beisetzung von Michael Jackson ganz privat hinter verschlossenen Türen stattfindet. Die Straßen rund um den Friedhof sind abgesperrt. Die Polizei hat das Gelände mit Spürhunden und Wärmekameras abgesucht, um sicherzugehen, dass sich keine Paparazzi oder Fans in Bäumen oder hinter Grabstätten verstecken. Sergeant Thomas Lawrence vom Glendale Police Department hat alle Jackson-Fans aufgerufen, nicht zum Friedhof zu kommen. Sie würden sowieso nichts sehen, nicht mal einen Blick auf das Gras kriegen.
You won't be able to get in. You won't be able to see anything. You won't even be able to see the green grass.
Nach einem Leben in der Öffentlichkeit soll Michael Jackson zumindest eine Beerdigung ohne Kameras und Mikrofone bekommen. Nur die Familie und engste Freunde sind dabei, wenn der King of Pop im großen Mausoleum in der Friedhofsmitte beigesetzt wird. Die schlichte Zeremonie soll etwa 45 Minuten dauern. Michael Jacksons Leiche wird in einem vergoldeten Sarg liegen. Der von mehreren Autopsien geschundene Körper soll mit Make-up und Perücke so zurechtgemacht sein, dass er wieder wie lebensecht aussieht. Jacksons 3 Kinder werden Briefe mit in den Sarg legen. Daddy, wir lieben dich, wir vermissen dich, soll darin stehen. Außerdem wird Jacksons Markenzeichen, ein einzelner weißer Handschuh, mit zur Leiche gelegt. Gladys Knight soll singen, wenn der Sarg des King of Pop ins Grab herabgelassen wird. Danach verschwindet der Sarg unter einer dicken Betonschicht, um ihn vor Grabräubern zu schützen. Erst kurz vor der Beisetzung wurde geklärt, wer die enormen Kosten übernimmt. Sie werden sofort aus dem Nachlass bezahlt, weil die Familie das Geld nicht vorstrecken konnte. Die Beisetzung soll außergewöhnlich teuer sein, weil offenbar insgesamt 12 Grabstätten auf dem Friedhof gekauft wurden. Geschätzte Kosten $150.000. Auf dem Forest Lawn Friedhof sind viele Prominente beerdigt, darunter auch einige von Jacksons Idolen wie Walt Disney oder Nat King Cole. Aber eine solche Beerdigung hat der Friedhof noch nicht gesehen, meint Richard Wongs, der seit fast einem halben Jahrhundert im Blumenladen gegenüber arbeitet. Als Sammy Davis Jr. beerdigt wurde, kam der Trauerzug hier vorbei, erinnert sich Wongs. Und drumherum ging das Leben ganz normal weiter. Autos fuhren vorbei, Passanten waren unterwegs. Heute Abend bei Sonnenuntergang wird das anders sein. Sogar der Luftraum über dem Friedhof ist gesperrt, damit Hubschrauber von Fernsehstationen oder Paparazzi-Magazinen die Feier nicht stören. Dass gar keine Bilder von der Beisetzung auftauchen, gilt aber als unwahrscheinlich. Denn in den USA startet bald eine Reality-Show mit den verbliebenen Jackson-Brüdern. Und Bekannte der Familie sagen, spätestens dann wird man bestimmt Bilder von der Zeremonie zu sehen bekommen.
Heute Nacht also Beisetzung von Michael Jackson. Sabine Müller berichtete. Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon Hermann Krause. Wir wünschen Ihnen, das heißt das Team des Echos, einen schönen Abend.